Guten Morgen, ich bin Jessica, ich darf heute predigen. Neulich habe ich gehört, dass 330 Millionen Päckchen dieses Jahr vor Weihnachten verschickt werden innerhalb Deutschlands via gewissen Anbietern, die Päckchen verschicken. Und bestimmt hast du auch schon all deine Weihnachtspäckchen in Fülle zu Hause. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dir fehlt noch das eine oder andere. Kurz, du gehst nächste Woche entspannt, hechtend, genüsslich rasend durch die Innenstadt, um noch das Ding zu suchen, das vermerkt war mit Lieferung kommt nach Weihnachten. Und während du so durch Mannheim flitzt, kommt eine nette junge Frau auf dich zu, die sagt, entschuldigen Sie, ich weiß, Sie haben gerade bestimmt keine Zeit, aber ich mache eine Marktforschungsumfrage, wären Sie bereit, mir kurz zwei Fragen zu beantworten? Und weil du Christ bist und weil du nett bist, sagst du nicht, nein, geht jetzt nicht, sondern sagst, ja klar, selbstverständlich, du hältst an, stellst deine Taschen ab, guckst sie an und sie fragt dich Folgendes, wie stellen Sie sich einen König vor? Was fällt dir ein? Krone. Noch was? Langer Bart. Roter Mantel. Mit einem Thron. Goldenes Schwert. Pferd. So. Ich habe Silas gefragt, wie er sich einen König vorstellt. So. Hier ist er. So stellt sich Silas einen König vor. Wir beachten. Bart, Schwert, goldene Krone, roter Mantel, Pferd. Fazit, das sind die Attribute eines Königs. Kein König ohne rote Mantel, Schwert und Pferd. Ja, wisst ihr was, genau auf das Gleiche kam ich auch und ihr auch. Und jetzt guckt diese Frau dich an und sagt, ich möchte dir noch eine zweite Frage stellen. Wie relevant ist Monarchie für ihr Leben? Bitte? Also, bevor ich Christ wurde, hatte ich überhaupt keinen Bezug zu irgendeiner Form von König. Ich meine, natürlich wusste ich, es gibt in England die Royals und bei uns gibt es auch die Royals bei der Gelegenheit, aber gut. Es gibt Könige in Märchenfilmen und Prinzessinnen haben schöne Klamotten an und aus der Geschichte wusste ich, ja, es gibt solche Sonnenkönige, die einfach das Volk mehr oder minder ausbluten lassen, selbst in Dekadenz leben. Ein König kriegt alles, was er will. König sein ist toll. Mir fielen Sachen ein wie Barbie und Aschenputtel und Hamlet. Und wenn man an Shakespeare denkt, dann denkt man danach alle tot. Also ja, das sind die Sachen, die ich irgendwo mit König verbunden habe. Aber ganz ehrlich, Leute, ich lebe mein ganzes Leben lang und ich bin sehr froh darüber, in einer Demokratie. Mit Gewaltenteilung und eigentlich kann ich machen, was ich will. Ich bin nicht abhängig von einem König. Und deswegen ist König, Königtum, Königsherrschaft sind für mich total abstrakte Begriffe. Hast du greifbarere Erfahrungen mit Monarchien gemacht? Bist du schon mal in einer Monarchie, weiß ich was, aufgewachsen oder irgendwie sowas in der Art? Ich vermute, dir geht's meist so ähnlich wie mir, dass König zunächst ein völlig abstrakter Begriff ist. Und dann wurde ich Christ. Und dann kam Jesus, der König, in mein Leben. Und zunächst kam er in Lobpreisliedern. Macht Bahn dem König, also das für die ganz alten, hartgesottenen. König Jesus oder ein König voller Pracht und so weiter und so fort, voll Weisheit und voll Macht. Yeah, da war der König. Ich fand es toll. Jetzt hatte ich einen König. Jesus war mein König. Was ich aber gar nicht bemerkt habe, ist, ich habe da eine bunte Mischung in meinem Kopf aus Märchenbüchern, Halbwissen, Fantasie und Geschichtsunterricht einfach mit dem Bild Jesus noch verknüpft. Da war er mein König. Und ich habe das ganz lang gar nicht bemerkt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir neulich erst so richtig aufgefallen. Bestimmt hat jeder von euch schon mal die Frage gehört, Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Du oder Jesus? Habt ihr die Frage schon mal gehört? Hand hoch, wer sie kennt. Also, wenn nicht, stell dir die Frage mal. Aber meine Frage an dich ist, was für ein Bild kommt dir in den Sinn, wenn du die Frage hörst, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens, du oder Jesus? Mein unterbewusstes Bild ist tatsächlich ein unglaublich unbequem aussehender, goldener, verschnörkelter Stuhl auf Stufen in einem Raum, der sich ein Stück weit ins Dunkel verliert. Ich sehe das Bild und ich denke mir, ja, Jesus, der Thron ist leer. Ich möchte, dass du auf dem Thron in meinem Leben sitzt. Bitte, sitz neu auf dem Thron meines Lebens. Aber das Interessante auf diesem Bild ist erstens mal, dass tatsächlich keiner auf dem Thron sitzt. Und wisst ihr was, als ich mir das angeguckt habe, ist mir auch klar geworden, warum. Mein Leben findet außerhalb diesem kahlen, kalten, ziemlich nüchternen Thronsaal statt. Ich will nicht auf diesem Thron sitzen und Jesus will auch nicht auf diesem Thron sitzen. Ja, das ist mein kleines religiöses Ambiente, wo ich sage, möchtest du vielleicht da drin in meiner religiösen Kammer sitzen? Und Jesus sagt, nein, will ich nicht. Ich frage dich, wie sieht denn dein Thron aus? Hast du auch eine kleine religiöse Kammer, wo du zu Jesus sagst, guck mal, da ist ein ganz unbequemer Stuhl, möchtest du da vielleicht drauf sitzen und ab und an komme ich bei dir vorbei und dann huldige ich dir und dann gehe ich wieder mein Leben machen. Folgendes, Jesus ist kein Märchenkönig. Jesus ist der König mitten in deinem Leben. Jesus ist der König, der da ist, wo der Kampf am heftigsten tobt. Jesus ist der König, der dir hilft. Jesus ist der König, der Macht hat über alles. Hey, und deswegen kannst du dich freuen, dass Jesus dein König ist, weil er nicht in diesem kleinen Kämmerchen sitzt. Wir feiern Advent. Wir feiern die Ankunft des Königs. Und ich möchte dir heute zusagen, du hast allen Grund zu jubeln. Und auch wenn es dir gar nicht danach ist. Denn die Ankunft des Königs ist gesetzt. Die steht. Eine der klarsten Messias-Verheißungen schenkt Gott zu einem Zeitpunkt, in dem es dem Volk Israel wieder dreckig geht. Und er verkündet folgende Worte durch den Propheten Zacharja. Er sagt, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und ein Helfer. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Situation, in der sich Israel zu dem Zeitpunkt befunden hat, als Zacharja diese Worte sprach. Mit wehenden Fahnen sind einige der Israeliten ein paar Jahre zuvor aus Babylon ausgezogen. 70 Jahre davor war der absolute Super-GAU. Ja. Wegführung. Nation Israel wurde aufgelöst. Eigentlich war da nichts mehr. Fremde Leute haben dein Land bevölkert. Du wurdest in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht. Ja. Super, super, super-GAU. Dann 70 Jahre Gefangenschaft. Dann Gottes erstes Wunder. Er hat dir Gunst gegeben bei dem König Kyros. Und Kyros erlaubt, okay, ein kleiner Rest der Israeliten, darf zurückkehren, darf den Tempel aufbauen, darf Jerusalem wieder aufbauen. Ja, und das ist jetzt ein paar Jahre her, bevor Zacharja das gesagt hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kann ich mir vorstellen, wie Leute beherzt aufgebrochen sind und gesagt haben, okay, es war schlimm, es war furchtbar, es ist alles schrecklich, aber jetzt wird es besser. Jetzt wird es besser. Und sie sind losgezogen und sie haben sich vorgestellt, ich werde nach Jerusalem kommen und okay, ja, die Stadt ist nicht ganz auf der Höhe, das ist schon klar, aber wir bauen die auf und dann wird es gut und dann werden wir wieder erstrahlen und zu neuem Glanz kommen. Und so kommen die da an und erstens, Jerusalem sah noch viel schlimmer aus, als sie sich das vorgestellt hatten. Und dann fangen sie an und sie sind motiviert und sie sagen, komm, du baust montags, ich baue Dienstag, du baust Mittwoch und wir bauen an diesem Tempel und es wird gut werden. Und dann haben sie festgestellt, aber wir haben überhaupt gar keine Häuser, wir haben keine Dächer, wir haben keine Nahrung. Dann kriegen sie Kontakt mit den Leuten drumherum, also die anderen Völker, und die sagen, wenn ihr noch einmal an dem Tempel baut, dann kriegt ihr richtig Ärger. Und die Zeit vergeht. Und während im einen Monat noch ganz viele zum Tempelbau kommen und ihr ganzes Werkzeug mitbringen, kommt so im nächsten Monat kommt nur noch die Hälfte und die bringen auch nur noch die Hälfte ihres Werkzeugs mit. Und irgendwann mal kommt keiner mehr zum Tempelbau, weil alle absolut damit beschäftigt sind zu überleben. Da ist keine Kraft mehr noch, den Tempel zu bauen. Da müssen Ziegen gehütet werden und da müssen irgendwelche Felder bestellt werden und es müssen Steine aus Äcker rausgemacht werden und es müssen Dächer gebaut werden. Und die ganze Kraft, die eigentlich da reingelegt wurde, wir wollen den Tempel des Herrn bauen, ist und wisst ihr, was passiert, während so die Kraft rausgeht aus dem Tempelbau? Es kommt Uneinigkeit und es kommt Hader und da ist Spaltung in der Gruppe und eigentlich wollte man doch, aber man kann nicht. Und könnt ihr euch vorstellen, dass diese Israeliten jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, haben wir uns verhört? War das alles doch falsch? Wir sind zurückgekommen und hey, das fühlt sich gar nicht gut an. Hier ist alles Murks. Die Völker um uns herum hassen uns und da ist kein Schutz. Wir müssen damit rechnen, dass sie uns jederzeit überrennen. Hat Gott uns doch aufgegeben. Und in dem Moment sagt Zacharja, juble, Tochter Zion, jauchze, Jerusalem. Was denkt ihr? Wie viel Bock hatten die gerade zum Jubeln und zum Jauchzen? Das war das Letzte, was den Israeliten jetzt situativ eingefallen ist. Und Zacharja sagt aber zu ihnen, hey, Kopf hoch, freut euch. Euer König hat euch nicht vergessen. Er hat euch nicht verlassen. Egal wie verfahren die Situation gerade aussieht, Gott ist treu. Und Israel hört da eine Verheißung, eine auf die Zukunft gerichtete Verheißung. Hey, Gott wird kommen. Dieser Messias wird kommen. Ich kann dir heute zusprechen. Du blickst nicht in die Zukunft, sondern du weißt, vor 2000 Jahren hat Gott diese Verheißung erfüllt. Jesus ist gekommen. Und deswegen kannst du jubeln. Ich frage dich, wie ist deine Situation in diesen Tagen? Kämpfst du seit letztem Sonntag um Freude, von der wir in der Predigt gehört haben, und bejahst du von Herzen alles, was Annalie gesagt hat, und trotzdem überschwappt dich Traurigkeit und Depression oder Stress und Überforderung? Ich sag dir heute zu, freu dich. Jesus, dein König, hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht verlassen. Er weiß, wo du bist, wie es dir geht. In allem Gefühlschaos, in aller Verzagtheit und auch wenn du aufgeben möchtest. Freu dich an der Tatsache, dass du einen König hast, der dich liebt und der dich sieht. Das Tolle an Advent ist, Es ist kollektiv praktizierte Vorfreude. Sind wir aber ehrlich, es gibt ja eigentlich noch gar keinen Grund, sich zu freuen. Es sei denn, du hast einen Adventskalender, dann hast du so ein bisschen Freude. Ja. Aber eigentlich gibt es momentan keinen Grund zur Freude. Weißt du schon ganz sicher, lieber Gideon, dass du gute Geschenke zu Weihnachten kriegen wirst? Ja. Das denkst du auch nur. Hast du dein Wunschgeschenk denn schon in der Hand? Schmeckst du denn schon den Gänsebraten? Hast du schon frei? Schmökerst du schon in dem neuen Buch, auf das du dich freust? Nein, du hast Stress. Du musst Geschenke besorgen. Du weißt, dass diesen Monat nur 24 statt 31 Tage hast. Du musst deine Wohnung aufräumen. So sieht's doch aus. Aber, weißt du was? Du weißt, der 24. steht fest. Weihnachten kommt. Und keine Ahnung, ob du dieses Jahr Weihnachten toll finden wirst oder nicht. Ich kann dir zusagen, egal in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest, du hast Grund zur Freude, dass Jesus dein König ist. Denn Jesus kam. Das steht fest. Und deswegen kannst du dich freuen. Freu dich, denn Jesus ist dein König. Und Jesus kommt zu dir. Zacharja sagt, siehe, dein König kommt zu dir. Stell mal fest, Israel packt es nicht, den Tempel zu bauen. Sie haben es nicht geschafft, alles fein zu machen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir bauen so einen schönen Tempel und dann machen wir noch ein paar Blümchen irgendwo ran und hübsche Vorhängchen, dann besorgen wir uns eine Band, dann machen wir die große Grand Opening Tempel 2000 oder sowas und dann sagen wir, tada, Herr, wir haben dir hier einen Tempel gebaut und wenn du Bock hast, dann darfst du da auch gerne als Sahnehäubchen drin wohnen, da würden wir uns doch sehr freuen. Nichts davon. Sie sind gescheitert an ihrem Tempelbau. Sie haben versagt, aber Zacharja sagt zu ihnen, hey, dein König kommt zu dir. Du musst dich nicht aufschwingen zu deinem König. Du musst nicht alles perfekt machen und dann guckt dein König drauf und sagt, okay, jetzt, wenn du alles gut gemacht hast, dann komme ich vielleicht. Sondern gerade in dem Scheitern und in dem Versagen und in dem Zweifeln kommt dein König zu dir. Kämpfst du gerade mit Dunkelheit oder mit Verzagtheit? Hast du gerade keine Kraft? Vielleicht auch performst du gerade unterirdisch? Ist da nichts mehr, wo du sagst, Gott, das kann ich dir noch bringen? Da habe ich noch was in der Hinterhand. Da ist einfach nichts mehr. Ich möchte dir zusagen, brauchst auch nicht. Dein König kommt zu dir. Und du brauchst ihm nichts bringen. Und weil er dein König ist, ist er derjenige, der für dich sorgt. Siehe, dein König kommt zu dir. Gott hat sich von dir nicht abgewendet. Gott hat dich nicht verlassen. Hey, aus eigener Kraft kannst du nicht gegen die Überforderung und die Traurigkeit, gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Einsamkeit oder Minderwert, gegen Geiz, Gier, Zorn und Neid, gegen die Sünde langfristig bestehen. Aber dein König kommt zu dir. Lass dich von Jesus retten. Jesus, dein König, kommt, um dich zu retten. Das Einzige, was du sagen machen musst, ist sagen, hier bin ich, Herr. Rette mich. Ich brauche dich als König. Ich kann es allein nicht. Sei du mein König. Und Jesus ist der Upside-Down-König. Ich erkläre euch gleich, was das bedeutet. Wir waren neulich zusammen mit den Bertis im Urlaub in Holland und da lag ein Boot vor Anker. Also wir waren an der Küstenstadt und da lagen ganz viele Boote vor Anker, so alte Fischerkähne und so Dinger, wo man sich denkt, ob die wohl seetüchtig sind, man weiß es nicht. Und da war noch ein Boot. Dieses. Okay, Boot ist nicht ganz richtig, es war die Ultra-Mega-Luxus-Yacht. So ein Ding, das man einfach, womit man nicht rechnet, wenn man über so einen Fischerhafen irgendwo läuft und überall alles so ziemlich nach, müsste man mal wieder neu streichen, aussieht. Also alles war richtig mitgenommen, aber da stand sie. Africa One. Ja. Riesig. Und in dem Moment war, glaube ich, keiner von uns daran dafür gewappnet, so ein Teil jetzt zu sehen. Das heißt, du siehst es und natürlich, nein, Reichtum, Macht und Luxus steht natürlich, ist gar nichts für uns. Aber wenn du vor dem Ding stehst, denkst du dir einfach, oh, ja. Und der erste Gedanke ist, was kostet es wohl? Das ist einfach irgendwie, man will wissen, was kostet das Ding? Und was kann das? Was gibt es da alles drauf? Google macht es möglich. Dieses Teil kannst du gerade momentan second-hand kaufen. Das heißt, wenn du der dritte, vierte Besitzer von dem Ding wirst, dann kostet es 17 Millionen. Ich wette, es gibt noch viel krassere Schiffe als das da. Aber für mich war das in dem Moment einfach so dieses voll, finde den Fehler. Irgendwas ist hier gerade einfach falsch. Und zwar, dieses Teil gehört nicht hierher. Aber nachdem du herausgefunden hast, was es kostet, ist die nächste Frage, die sich dir kommt, ist, wem gehört das Teil? Ich meine, du weißt es nicht eins, aber wem gehört es? Und natürlich, die erste Antwort, die wir haben, ist natürlich am Scheich, weil alles, was irgendwie Geld kostet, gehört dem Scheich. Ich glaube, es gibt noch viele andere Leute, die sich für 17 Millionen ein Boot leisten können. Aber früher hätte man gesagt, wem gehört das Ding? Dem König. Ich meine, wem soll es sonst gehören? Dem König gehört dieses Teil. Und überhaupt, wie stellt man sich das mit dem König vor? Der König kriegt nur das Beste. Also hier, die Bayern haben es ein bisschen übertrieben. Ich stehe doch in Bayern, oder? Ich glaube schon. Neuschwanstein steht nicht in Bayern. Österreich, Bayern, Bayern. Ach, ist ja Landeskunde, egal. Auf jeden Fall, was ganz lustig war, als wir in Amerika waren, haben tatsächlich die einen oder anderen gedacht, dass mehrere unserer Häuser so aussehen. Wir haben dann erklärt, nee, nicht. Da haben wir nur eins von. Ja, wem gehört dieses Haus? Dem König. Selbstverständlich. Der König darf befehlen und alle müssen machen. Der König kriegt die besten Speisen. Der König hat die besten Getränke. Der König hat den größten Schuppen. König zu sein bedeutet, alle anderen müssen dir dienen. Ich glaube, dass sogar auch meine Söhne durchaus schon mal überlegt haben, ob sie nicht König werden wollen. König sein ist super. Weil du bist ganz oben und alle anderen sind unter dir. Und auf der anderen Seite, jeder von euch, der schon mal so ein bisschen länger sich mit Wikipedia beschäftigt hat und Königsgeschichten durchgelesen hat, als König musst du kontinuierlich deine Macht sichern. Ja, du kannst niemandem vertrauen, schon gar nicht deinem Sohn, weil höchstwahrscheinlich überlegt er sich schon, wie er dich um die Ecke bringen kann, weil er nämlich König werden will. Also das heißt, als König bist du der Oberste, und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, der Oberste zu bleiben, weil Macht verschwindet. Und Jesus ist genau das Gegenteil. Wir haben von Jesus gehört, gerecht ist er, ein Helfer. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Esel. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer, von Strom bis an die Enden der Erde. Hey, menschliche Könige haben häufig alles von ihrem Volk genommen, um ihr Reich zu vergrößern, um sich selbst groß zu machen, um sich einen Namen zu schaffen. Jesus, Gottes Sohn, der König, ist genau andersrum, ist der Upside-Down-König. Ups. Er hat alles gegeben. Während die einen alles nehmen, ist er der, der alles gibt. Hey, jetzt an Weihnachten erinnern wir uns, dass der Herr der Herren, der König der Könige, der über allem war, als Baby, als hilfloses Kind sich in eine Krippe im Stall hat legen lassen. Er kam nicht auf einer Yacht zur Welt. Er war im Stall. Er hat nicht im Palast gelebt, sondern 33 Jahre unter ganz normalen Menschen. Hat mit Zöllnern gegessen, hat Aussätzige gesund gemacht. Er war befreundet, nicht mit dem Who is Who, sondern mit ganz normalen Menschen. Und er hat sich nicht die feinsten Speisen geben lassen, sondern hat ganz normal gegessen, was alle anderen auch gegessen haben. Er hat geschlafen, wo andere auch geschlafen haben. Und dann hat er den Sieg nicht errungen, indem er die krasseste Kriegsmaschinerie mitgebracht hat, sondern indem er sich selbst ganz erniedrigt hat und sich ans Kreuz hat schlagen lassen. Jesus ist ein Upside-Down-König. Er ist derjenige, der kam, um zu dienen. Und weil er gerecht ist und weil er der Helfer ist, hat er alles, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, wieder in Ordnung gebracht. Und er kommt heute zu dir. Und er bietet dir an: Ich möchte dein Helfer sein. Ich möchte dein König sein. Du kannst mir vertrauen. Ich meine es gut mit dir. Und während Könige immer damit beschäftigt waren, ihre Macht irgendwie zu halten und sie doch nicht hatten, egal was sie gemacht haben, ist die Herrschaft von Jesus unbegrenzt und ewig. Er ist über alles fähig. Es gibt nichts, was außerhalb seiner Reichweite wäre. Es gibt nichts, was ihm irgendwas könnte. Er ist derjenige, der über allem steht. Was ist das für ein König? Was ist es für ein König, der bereit ist und sagt: Ich möchte dir helfen und ich bin derjenige, der über allem steht. Und ich sehe dich, ich kenne deinen Namen, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wie es dir geht. Ich möchte zu dir kommen, in dieses kleine Leben hinein, das du führst, und ich möchte dir helfen. Mach mich zum König deines Lebens. Ich lade dich ein. Mach Jesus zum König deines Lebens. Und zwar meine ich damit nicht, setz ihn irgendwo auf so einen kahlen Thron, irgendwo in einem kleinen Kämmerchen deines Lebens und sag: Ja, bitte, Jesus, hier sitzt da auch Mann ab und dann komme ich vorbei und erzähl dir was. Nein. Gib ihm dein Leben. Alles in die Hände. Und sag zu ihm: Jesus, ich weiß, dass du der gute König bist. Ich möchte mich vor dir beugen und ich möchte dich als meinen Herrn annehmen und ich möchte mein Leben hinreiten. Regiere du in meinem Leben. Du sollst Herr sein über mir, über meinem Leben. All meine Wünsche, all meine Zukunftsplanung, all meine Alltagssituationen, all meine Beziehungen, all meine Kämpfe, all meine Sünden. Ich leg's dir hin und ich erbitte: Nimm mich an als deinen Diener, als Teil deines Volkes. Ich beug mich vor dir, sei du mein König. Kapituliere, wo du dich selbst retten möchtest. Und leg alles zu seinen Füßen. Und du wirst erleben, dass der, der alle Macht hat, in dein Leben kommt. Und deine Kämpfe kämpft. Dein Helfer ist. Mit dir ist Immanuel, Gott mit uns. Jesus, danke, dass du gekommen bist. Dass du dich erniedrigt hast. Dass du Mensch wurdest. Dass du demütig bist. Und dass du unser Helfer bist. Und vor allen Dingen danke, dass du unser König bist, dass du alle Macht hast und dass du der gute König bist. Herr, nimm uns an. Und wenn es jetzt auf deinem Herzen ist, dann bitte ich dich und möchte ich dich einladen, das für dich selber zu beten. Herr, nimm mich an und sei du mein König. Und ich beuge mich vor dir, Jesus. Amen.